Liebe Freunde, willkommen zum The Porto Magazin Nummer 65. Diesmal nur mit wenigen Themen, dafür ist eins davon aber recht komplex, recht aufgeladen. Da muss ich mir Zeit nehmen. Also, worum es geht? Es geht um Probleme beim Atari Box Konsolenprojekt. Es geht um neue Infos zur nächsten Konsolengeneration. Es geht um sinkende Fortnite-Umsätze und es geht um China. Und Blizzard und die Art, wie US-Konzerne mit China-Kritik und China-Politik umgehen. Das ist ein Thema, das auch nicht nur die Spielewelt betrifft, dazu gleich mehr. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit der heutigen Sendung. Probleme bei Atari Box. Am 8. Oktober brachte die britische Website The Register einen ausführlichen Bericht über den Status von Ataris Atari Box Projekt. Die Anfang 2017 erstmals angeteaste Heimkonsole soll im Retro-Look daherkommen, auf PC-Hardware basieren, ein eigenes Atari-Interface, einen Store mit neuen Titeln und zahllosen Retro-Klassikern sowie zeitgemäße Streaming- und Multimedia-Funktionen bieten. Unter dem finalen Namen Atari VCS wurde die Produktion der Hardware Ende Juni letzten Jahres mit knapp 2,7 Millionen Euro Crowdfunding-Einnahmen angestoßen. Doch seitdem brodelt es hinter den Kulissen und aktuell besonders. So erfuhr The Register, dass Rob Wyatt, der Designer der ersten Xbox, zum 4. Oktober seine Position als Architekt der Atari VCS aufgegeben hat. Er wurde von Atari während der Crowdfunding-Phase angeheuert. Warum er jetzt gekündigt hat? Wyatt habe seit 6 Monaten keine Zahlungen mehr von Atari an seine Beraterfirma Tin Giant mehr erhalten. Ob das Unternehmen die Hardware nun noch fertigstellen kann, das ist derzeit unklar. Laut Wyatt steht bislang nur ein Prototyp der Hauptplatine und der Mann kündigte mitten im Debug-Prozess, bei dem Fehler aufgespürt und Funktionalitäten hergestellt werden. Allerdings ist mit Surface Link noch ein weiteres Unternehmen am Design der Hardware beteiligt. Schwer zu sagen, ob jetzt Wyatts Weggang wirklich das Ende der Produktion der Atari-Box bedeutet. Ärger um ausbleibende Gehälter sind bei diesem Projekt übrigens nicht neu. Im Juni 2018 etwa verklagte Fergal McConnellat Atari, ein schwieriger Name, er habe damals das Konzept einer modernen Version des Atari 2600 gepitcht und habe sich wohl auch auf einen Deal mit Atari geeinigt, 4% der Crowdfunding-Einnahmen sowie Tantiemen für die verkauften Launch-Konsolen zu erhalten. Diese Gelder, allein der Anteil an Crowdfunding, sollte da über 100.000 Euro betragen, die habe er aber nie erhalten. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt und Ataris Finanzbericht entnehmen wir, dass sie Konulav, wie auch immer man den ausspricht, mit 75.000 Euro abgezahlt haben. Doch nicht nur die Zahlungsmoral von Atari sei bedenklich, auch die Vision des ursprünglichen Projekts sei inzwischen durch die übertrieben kostenfixierte Firmenleitung verwässert worden. Folgendes Zitat aus dem Bericht. So wie wir es verstehen, wird die finale Konsole weder ein Atari-gebrandetes Betriebssystem noch einen Atari-Store haben, in dem man Spiele kaufen und herunterladen kann, so wie bei anderen Konsolen. Ataris Führungskräfte haben keine Ahnung, wie Spielkonsolen oder das Linux-basierte Betriebssystem im Herzen der VCS funktionieren. Nicht mal auf einem simpelsten Level, sagte man uns. Um Kosten zu sparen, weigerten sich die Entscheider bei Atari, eine maßgeschneiderte Linux-Version zu bewilligen, die es ermöglichen würde, dass die Konsole ihr eigenes, einzigartiges Betriebssystem bekommt. Als Resultat wird das finale Gerät genau wie ein normaler, generischer Linux-PC funktionieren, auf dem man seine eigenen Spiele installieren und zocken kann. Zitat Ende. Auch das Regelwerk, mit dem Entwickler ihre Spiele an die speziellen Controller der Konsole anpassen, das sei völlig unzureichend. Sachen wie die Funktionalität, dass man jedes Spiel mit Hilfe des Atari-Buttons auf dem Gamepad beenden kann, sind derzeit noch nicht einmal garantiert. Auch gäbe es keine verbindliche, standardisierte Einbindung der Konsolenfunktionen in Engines wie Unity oder Unreal. Es soll also derzeit ganz schön bescheiden laufen. Es fehle da auch völlig der Anreiz für Entwickler, für diese Plattform zu produzieren und zu portieren. Hierbei aber sei angemerkt, dass The Register gerne mal einen sehr dramatischen, sehr zynischen, fast schon pöbelnden Ton ansetzt. Den habe ich hier schon etwas entschärft in meiner Erzählung, aber wundert euch nicht, wenn ihr die Quelle nachschaut. Vielleicht liegt es an diesem Ton, dass Ataris Statement zum Artikel auch sehr reserviert ausfällt. Er beruhe auf falschen oder veralteten Informationen, sagt Atari, und zu den offensichtlich geleakten Sachen äußere man sich prinzipiell nicht, von Rechts wegen. Aber wo steht das Projekt nun? Es wurde bereits einmal deutlich verschoben. Die einst entsetzlich schwachen Hardware-Spezifikationen wurden bereits einmal verbessert um ein gutes Stück. In PC-Verhältnissen bleibt dieses Ding, was letztendlich um die 250 Euro kosten soll, immer noch deutlich im Low-End-Bereich. Bislang wurde noch kein funktionierender Prototyp gezeigt und es gibt Funkstille seit Atari. Halt, es gab Funkstille, denn ebenfalls am 8. Oktober, an dem eben auch diese Story publik wurde, veröffentlichte Atari einen langen, langen Blog-Eintrag mit Updates zum Prototypen und zum Herstellungsprozess der Heimkonsole. Da gibt es Platinen zu sehen, die Plastikschalen des Gehäuses, die Fabriken, die Plastikgussmaschinen und das wirkt glaubwürdig, das ist kein Fake. Die haben einen Prototypen, die lassen in China Plastik formen. Am Ende bleibt das Atari Box in diesem Artikel ziemlich optimistisch und verspricht den Launch der Konsole im Frühjahr 2020 mit Vorablieferung der finalen Hardware an die Bäcker. Bei der Software soll es aber zunächst nur Early Access sein, sprich unfertig. Die Frage ist halt, ob es Atari mit der Sache noch ins Ziel schafft und wenn ja, in welcher Form. Und gibt es überhaupt Chancen für solch eine moderne Retro-Konsole in den Zeiten der Spieler-Abos und wo gerade die nächste Konsolengeneration langsam ihre Schatten vorauswirft? Und das Atari-Projekt ist noch nicht mal das einzige. Intellivision will in einem Jahr eine Hardware namens Amico rausbringen, mit abenteuerlichem Design und Controllern mit Touchscreen und einer großen Drehscheibe und einer ähnlich eher schwachen PC-Hardware als Basis. Gibt es für solche Geräte einen Markt? Das wird sehr interessant, wie sich diese zwei Neuerfindungen von Retro-Hardware im nächsten Jahr schlagen werden, wenn sie denn dann erscheinen. Und apropos Hardware. Sony nennt neue Informationen zur PlayStation 5. Eigentlich meide ich im Magazin ja diese klassischen Produkt- und Ankündigungs-News. Aber eine neue Konsolengeneration, die kommt nicht jeden Tag auf der Wurstsuppe dahergeschwommen und bis ihr die PlayStation 5 kaufen könnt, über die ich jetzt sprechen werde, vergeht eh noch über ein Jahr höchstwahrscheinlich. Da hoffe ich, ist das jetzt nicht zu sehr PR-Sprechrohr, auch wenn Sony freilich sehr bewusst genau jetzt diese konkreten Infos zur neuen Konsole preisgibt und zu 100% ja die Meldungshoheit zu dieser Konsole innehat, abgesehen von einigen Leaks, die aber bis jetzt nicht so wirklich viel hergeben. Aber hey je, ich beuge mich hier mal dem Diktat des Hype, denn ich finde es stets super interessant, welche Designentscheidungen bei neuen Konsolen getroffen werden. Ich finde es super interessant, wie die Hersteller versuchen, sich von der Konkurrenz und auch von PC und anderen Plattformen zu differenzieren, wie sie versuchen, ihre Marke, ihre Brand, ihren Charakter zu bewahren oder auch zu verändern. Und genau um solche Dinge geht es jetzt auch. Bereits bekannt war ja, dass sowohl die nächste Xbox mit dem Codenamen Project Scarlet und auch die nächste PlayStation auf aktueller PC-Hardware aus dem Hause AMD basieren werden. Mit einem 8-Kern-Prozessor mit Zen 2-Architektur, mit Navi-Grafikkernen und einer großen SSD-Festplatte für dramatisch verkürzte Ladezeiten im Vergleich zur bisherigen Generation. Auch Raytracing-Effekte sollen beide Konsolen beherrschen. Diesbezüglich, von den allerersten Infos her, gleichen sich die kommende Xbox und die fünfte PlayStation komplett. Im Gespräch mit Wired fütterte Sony die Öffentlichkeit mit einigen weiteren Infonuggets zur neuen Konsole an. So nannte Sony das Ding erstmals bei seinem wenig überraschenden, aber jetzt endlich offiziellen Namen PlayStation 5 und nannte auch erstmals einen Release-Zeitraum Ende 2020 oder im Englischen Holiday 2020. Da geht es um die Feiertagssaison, die irgendwie mit Halloween und Thanksgiving beginnt und mit Weihnachten endet. Vielleicht wird es der November, vielleicht der Dezember, wir werden es sehen. Ansonsten führte Sony auch einen neuen Controller vor, der dem des Vorgängermodells optisch sehr ähnlich sehe, der jedoch neue Rumble- und Force-Feedback-Techniken enthalte und in dem anscheinend auch ein Mikrofon verbaut sein könnte. Jedenfalls befindet sich da ein verdächtiges Loch, so wie es für Mikrofone in Heim-Entertainment-Equipment nötig ist. Da kann man an Sprachsteuerung oder die allgegenwärtigen Sprachassistenten denken, das ist jedoch bloß Theorie. Bestätigt wurden eben die ganz nett klingenden Rumble- und Force-Feedback-Ideen. Spüren, ob etwa das Auto gerade mit dem rechten Reifen auf Asphalt oder im Kies fährt. Oder Analogsticks, bei denen man spürt, wie sich eine Oberfläche anfühlt, über die eine Spielfigur gerade läuft. Schultertasten, deren Widerstand je nach Gameplay-Einsatz schwanken kann. Das sind allesamt nette Ideen und hoffentlich auch Ideen mit Zukunft. Wenn ich aber an Nintendos HD Rumble oder den DualShock 4, den Controller der PlayStation 4, denke, dessen Rumble-Effekt stufenlos von links nach rechts wandern kann. Was aber praktisch nie genutzt wurde, da frage ich mich, ob diese Haptik-Gimmicks des PS5-Controllers am Ende wirklich relevant sind. Interessant sind sie allemal und sie bilden auch eine gewisse Schnittmenge zu Sony-Patenten, die man im Bereich von VR-Controllern bereits gesehen hat. Das Gefühl sozusagen, Dinge in die Hand zu nehmen, sie auch zerbrechen zu können durch Force-Feedback in irgendwelchen Triggern und durch spezielle Rumble-Effekte, das ist etwas, was Sony bereits geplant hat, aber eher für den Virtual Reality Bereich möglich, dass hier die VR Forschungen Sonys den PlayStation 5 Controller allgemein befruchtet haben. Möglich aber eben auch, dass das ein weiteres Indiz dafür ist, dass solche Funktionalitäten in haptischer Natur ein bisschen stärker in die PS5 eingebaut werden, in Hinsicht darauf, dass Gerüchte halber hier immer noch, vielleicht auch erst ein Jahr später, eine PSVR 2 nachgeliefert wird. Ganz interessant sind auch die Ideen für Spieleinstallationen. Die sollen jetzt flexibler und usergesteuert verlaufen. Man kann also entscheiden, ob man beispielsweise nur den Mehrspielermodus eines Spiels herunterladen oder von den 100 GB fassenden Discs installieren will. Das Laufwerk ist nebenher übrigens auch ein 4K Blu-ray-Player. Auch nachträglich könne man dann auch einzelne Spielbestandteile deinstallieren oder wieder installieren, um eben Platz zu schaffen und generell den Speicherplatz zu managen. Der soll ohnehin effektiver genutzt werden, da Spiele auf der flotten SSD nicht mehr so viele duplizierte Dateien in die Installation schreiben müssen, wie es wohl zur Optimierung der Schreibvorgänge auf den langsamen Festplatten der aktuellen Konsolen der Fall ist. In Zeiten aber, in denen die PC-Version von Red Dead Redemption 2 nach 150 und die vom nächsten Call of Duty nach 175 GB Festplattenspeicher verlangen, ist das aber auch eher ein schwacher Trost. Speicherplatz und Speicherplatzmanagement sind ganz klar eine Herausforderung für die Designer der nächsten Konsolengeneration. Hier bin ich am allermeisten auf die finalen Lösungen und Ideen gespannt und Fragen wie: Kann man das erweitern mittels einer externen Festplatte mit USB oder mittels irgendeiner Klappe, wie bei den Vorgängermodellen, wo man die Konsole öffnet und eine Festplatte austauscht oder nachschiebt? Super spannend, keine Ahnung, was passiert, denn Festplattenspeicherplatz, ob jetzt SSD oder HDD, kostet Geld. Sony und Microsoft können dieses Problem nicht einfach mit richtig viel Speicherplatz erschlagen, nicht ohne sich damit zu ruinieren. Da muss irgendeine clevere Lösung her. Sehr viele spannende Fragezeichen. Auch zum neuen Interface der Konsole äußerten sich die Designer der PS5. Die Idee ist dort, dass man bereits im Konsolenmenü erfährt, sieht und auswählen kann, was es in den einzelnen Spielen zu tun gibt. Da soll es etwa Infos zu Mehrspieler-Matches geben, in denen Freunde gerade spielen, den man dann direkt joinen kann, oder eine Übersicht an wählbaren Singleplayer-Missionen samt der möglichen Belohnung. Von diesem Vorabmenü kann man dann eben direkt in die ausgewählte Aktivität starten. Man spart sich also das Hauptmenü. Hier scheinen mehr oder weniger Teile des Spielmenüs in das PlayStation 5 Konsolenmenü zu wandern. Das könnte schon schön bequem sein, wirkt aber in der von Sony genutzten Formulierung eher, als wäre es für As-a-Service-Spiele gedacht. Insgesamt bleibt also nach wie vor vieles offen. Aussehen, Preis, genaue technische Spezifikationen und das Spiele-Line-Up. All das werden wir wohl im Laufe des kommenden Jahres erfahren. Die Spielemesse E3 2020 dürfte daher auch wieder deutlich interessanter als im vergangenen Sommer werden. Immerhin haben wir jetzt aber erste Infos darüber, wie Sony seine neue Konsole abgrenzen will von der Microsoft-Konkurrenz. Mit mehr haptischem Feedback, mit mehr Flexibilität beim Speichermanagement und mit Spielemenüs außerhalb der Spiele. Mal sehen, ob der Microsoft-Entwurf am Ende groß anders ausfällt. Heftige Debatte um Blizzards Umgang mit China-Kritik. Die mit Abstand größten Wellen, richtige Kaventsmänner, auch über die Games-Branche hinaus, hat in den vergangenen Wochen der Umgang einiger US-Konzerne und eines Spieleherstellers mit China-Kritik und Zensur für den chinesischen Markt geschlagen. Allen voran war da Blizzard, Entwickler zahlreicher beliebter Online-Spiele von Diablo 3 über World of Warcraft bis Hearthstone und Overwatch. Unsere Story dreht sich hier um die Turnierszene des Sammelkarten-Duellspiels Hearthstone. Und zwar gab Blizzard am 8. Oktober bekannt, dass es im Rahmen des Asia Pacific Grandmasters Turnier, das über das Wochenende des 5. und 6. Oktober stattfand und das weltweit ausgestrahlt wurde, zu einem Verstoß gegen Wettkampfregeln gekommen sei. Der betroffene Spieler mit dem Namen Blitzchang sei daher für 12 Monate von Turnieren gesperrt. Außerdem wurde ihm sein bisher erspieltes Preisgeld von $10.000 aberkannt. Was war passiert? Der in Hongkong heimische Spieler mit dem Namen Chang Y, sein Mittelname lautet NG, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, der hat den Nickname Blitzchang und er nutzte ein Interview nach seinem Spiel als Plattform für ein politisches Statement. Er trug eine Demonstrantenkluft, Gasmaske und Skibrille, vergleichbar zu dem, was Demonstranten, die seit Monaten in Hongkong gegen Auslieferungsgesetze, gegen Polizeigewalt und für Unabhängigkeit und Demokratie demonstrieren, tragen. Er trug also diese Klamotte und rief angesichts zwei sehr verblüffter Moderatoren: Befreit Hongkong, Rebellion unserer Generation. Eine politische Parole. Ein Schulterschluss mit den Demonstranten in Hongkong und gleichzeitig war das auch, ein Affront, ein kleiner Skandal. Zumindest für das chinesische Publikum. Und für Blizzard eben ein Regelverstoß. Und zwar gegen die offiziellen 2019er Hearthstone Grandmasters Turnierregeln Version 1.4, Seite 12, Sektion 6.1. Zitat. Handlungen durchführen, die in Blizzards alleinigem Ermessen dich in öffentlichen Misskredit bringen, einen Teil oder eine Gruppe der Öffentlichkeit beleidigen oder die auf andere Weise Blizzards Image beschädigen, resultieren im Ausschluss von den Grandmasters und dem Senken des Gesamtpreisgelds auf 0 US-Dollar. Zusätzlich zu anderen Rechtsmitteln, die sich aus dem Handbuch oder den Nutzungsbedingungen von Blizzards Website ergeben können. Zitat Ende. Blizzard wirft also Chiang Wai aus dem Turnier und sperrt ihn obendrein bis zum 5. Oktober 2020. Auch die Zusammenarbeit mit den beiden Moderatoren, die sich angesichts des Ausrufs des Profispielers lachend hinter ihre Schreibtische duckten, die Zusammenarbeit beendete Blizzard. Die Nachricht auf der Hearthstone-Website schließt mit den Worten: Während wir das Recht einer Person, ihre individuellen Gedanken und Meinungen auszudrücken, unterstützen, müssen Spieler und andere Beteiligte, die sich dazu entschieden haben, an unseren E-Sports-Wettbewerben teilzunehmen, die offiziellen Wettkampfregeln einhalten. Zitat Ende. Tja, und mit dieser Entscheidung fängt sich Blizzard derzeit heftige Kritik ein. Twitter kochte mit Reaktionen über. Laut The Daily Beast organisierten einige Blizzard-Mitarbeiter kurzerhand einen kleinen Walkout-Protest gegen die Entscheidung. Fans riefen und rufen zum Boykott von Blizzard-Spielen auf. Andere Hearthstone-Spieler und Shoutcaster legten aus Protest ihre Tätigkeit und ihre Beziehung zu den Blizzard-Spielen nieder. Mit der Aktion hat Blizzard ausgerechnet in ein Wespennest gestochen, denn in letzter Zeit geschah es immer häufiger, dass US-Konzerne bewusst jegliche Spannungspunkte mit China vermeiden und dass sie mit vorauseilender Selbstzensur versuchen, auf keinerlei Probleme im chinesischen Markt zu stoßen. Diese Entwicklung ist nicht neu. Insbesondere Spielehersteller, aber auch Hollywood, bringen schon länger ihre großen Titel auf die in China gebilligte Medienlinie. Ubisoft etwa plante im vergangenen Jahr, zahlreiche kosmetische Details im Mehrspielershooter Rainbow Six Siege zu entfernen, darunter Poster mit Totenschädeln, einarmige Banditen als Deko oder das Schädelsymbol für einen Kill oder das Messersymbol für einen Nahkampfangriff. Praktisch kosmetische Details im Spiel. Ubisoft tat das in Vorbereitung auf die Asien-Erweiterung des Service-Games und um mit dem Spiel, Zitat, globalen Regeln, Zitat Ende, gerecht zu werden. Sprich chinesischen Zensurregeln, bei denen übrigens auch explizit Skelette sehr ungern gesehen werden und wo auch Sexualität ein Tabuthema ist. Man erkennt inzwischen ganz gut, wenn eine China-Zensur durchgeführt wird. Dann fehlt ganz gern Blut, dann sind plötzlich irgendwelche sexuellen Dinge entfernt und Skelette, ja. An Skeletten erkennt man diese Schnitte. Aber dazu kommen wir später gleich noch zu mehr. Bei dieser Entscheidung machte Ubisoft übrigens nach einem entsprechenden Shitstorm und sehr negativen Spielerfeedback wieder einen Rückzug. So wird es jetzt eine dedizierte asiatische Version für den chinesischen Raum geben und eine unzensierte Version für den Rest der Welt. Ursprünglich war es halt geplant, dass diese globale zensierte Version eine Version für alle ist, die den Entwicklern und Spielern das Leben erleichtern sollte, aber nein, das Feedback lautete so nicht. Blizzard-Spieler hingegen mussten sich schon an anderen Stellen an die neuen globalen Regeln gewöhnen. Im Sommer etwa wurden die Designs und teils auch die Namen einiger Spielkarten in Hearthstone geändert, für alle Spieler weltweit. Der sexy Succubus-Dämon wurde durch einen Dämonenhund ersetzt. Kartenartworks wurden etwas entschärft, da wurde das Blut entfernt oder gewissen Bildern wurde die Brutalität genommen. Weibliche Figuren wurden etwas prüder gekleidet oder anders in Pose gesetzt, also nicht mehr mit dem Hintern zum Betrachter, sondern vielleicht ein bisschen umgedreht, allesamt ganz klar Zugeständnisse an Chinas Aufsichtsbehörden, auch wenn nie so von Blizzard kommuniziert. Denn der chinesische Spielemarkt ist riesig, da lauern Milliarden, hunderte von Milliarden, hunderte von Millionen Spielern gibt es dort, fünfmal so viel ungefähr wie in den USA. Da wollen die großen Publisher dabei sein. Sie wollen einen Teil von diesem Markt, der sich langsam zögerlich und mit vielen, vielen Regeln den internationalen Playern öffnet. Und da zensieren sie ihre Spiele. Freiwillig. Und zwar auch für Spieler aller anderen Länder. Sicher ist sicher. Und sie vermeiden Politik. Und sie vermeiden Kontroversen. Und sie vermeiden den Affront. Die Sache mit Blitzchang. Naja, die ist so ein wenig wie der alljährliche Eklat auf einer Oscar, einer DCP oder einer Echo-Verleihung. Es kommt immer wieder mal vor, dass jemand eine große Bühne für ein politisches Statement nutzt. Und in dem Fall ist der Regelverstoß ja schon irgendwo erkenntlich. die Regel existiert und sie trifft einigermaßen auf das zu, was der Profi-Hearthstone-Spieler da getan hat. Und laut Jason Schreiers Kontakt zu Blizzard-Mitarbeitern, der Kotaku-Autor äußerte sich dazu auf Twitter, wäre auch eine Pro-Trump-Aussage oder ein ähnliches der Grund für den Ausschluss und Reaktionen in ähnlicher Höhe gewesen. Unsere Turniere sind keine Plattform für Politik jeglicher Art. So scheint Blizzard das zu sehen und so scheint Blizzard das auch durchzuexerzieren. Ob es jedoch wirklich eine Turnierregel braucht, die das Image des Spieleherstellers schützt und ob Blizzard sie noch wirklich so extrem umsetzen muss, die Konzernanwälte sagen höchstwahrscheinlich ja, ja, das stimmt. Dafür hat Blizzard aber nun echt einen gehörigen Shitstorm an der Backe und das kurz vor der BlizzCon, in deren Rahmen dieses Jahr diverse Neuankündigungen erwartet werden und das Ganze steigt bereits Anfang November. Mal gucken, ob sich die Wellen bis dahin wieder glätten oder ob wir auch auf dieser Veranstaltung User-Protest erleben oder Boykott oder vielleicht auch eine Reaktion Blizzards, die fällt nämlich bislang eher aus. Großartige Statements abseits dessen, was in diesem Beitrag auf der Hearthstone-Website zu diesem Vorfall geschrieben wurde, gibt es nämlich nicht. Aber in dem Fall ist der Shitstorm kein Einzelfall. Aktuell, und hier bewege ich mich mal raus mit der Perspektive aus der Spielebranche, stehen zahlreiche US-Unternehmen in der Kritik, sich vorauseilend den chinesischen Medienregeln zu unterwerfen, um dafür Zugang zum dortigen Markt zu erhalten oder zu bewahren. Der Sportsender ESPN etwa blendet bei einem NBA-Gastspiel in China eine Karte Chinas ein, in der Taiwan zu China gehört und in der die sogenannte Nine-Dash-Linie abgebildet ist. Eine gestrichelte Linie, die den umstrittenen Hoheitsanspruch Chinas auf das südchinesische Meer widerspiegelt. Am 3. Oktober entfernte Apple das Taiwan-Flaggen-Emote aus der Tastatursoftware für die China-Region für alle iPhones. Taiwan wird von China nicht als unabhängiger Staat anerkannt und die Entfernung einer entsprechenden Emote-Flagge ist ein Zugeständnis an chinesische Empfindungen, nichts anderes. Ebenfalls entfernte Apple für einige Zeit Apps aus dem eigenen Store, mit denen sich Demonstranten in Hongkong ihren Protest organisiert haben. Und wären dann nur die Bedürfnisse und Ansprüche chinesischer Medienwächter allein, da wäre die Situation mit China schon komplex. Aber der andauernde Handelskrieg mit den USA sowie die Proteste in Hongkong, wo junge Leute seit Monaten gegen den Einfluss von Festlandchina auf den Sonderwirtschaftsraum Hongkongs protestieren, das alles spannt die Lage zusätzlich an. Das macht den Umgang eines Unternehmens mit China zum Politikum. Aus einer kalkulierten Produktmanagement-Entscheidung im Sinne der Umsatzmaximierung weltweit fliegen halt Brüste und Skelette aus einem Spiel. Klare Sache, aber heute ist das auch praktisch ein Schulterschluss mit dem System, gegen das in Hongkong gerade demonstriert wird und das auch noch ganz andere Leichen im Keller hat. Und ach Gott, da passiert gerade so viel. Nike nimmt einen Schuh vom chinesischen Markt, da dessen Designer sich pro Hongkong äußerte. Die US-Basketballliga NBA musste sich für einen politischen Tweet eines Trainers entschuldigen. Und so weiter und so weiter. Der Shitstorm, der gerade angesichts solcher Firmenpolitik tobt, der scheint weniger schlimm als der Shitstorm in der chinesischen Öffentlichkeit zu sein. Vor der Gefahr fürs China-Geschäft ganz zu schweigen. Aber naja, schön haben es die Macher der Animationsserie South Park gemacht. In der jüngsten Folge, Banned in China, inszenieren die Satiriker eine Filmindustrie, die angeführt von Disney den chinesischen Zensor praktisch neben den Drehbuchautoren sitzen lässt und die sich bereitwillig dem Diktat des chinesischen Medienwächters beugt. Eine parallele Handlung zeigt dann auch noch Umerziehungslager, wie sie in China tatsächlich existieren. Wie gesagt, viele Leichen im Keller. Ich habe da für euch einen Link zur kompletten Folge in die Quellen gepackt. Passt einfach zum Thema und ist eine schöne Recherche, ist eine ganz lustige Folge. Und diese bewusste Provokation, die zeigt auch gleich das Ausmaß der erwartbaren Reaktionen von China. Dort wurde South Park nämlich kurzerhand aus dem Internet getilgt. Und zwar alle 23 Staffeln, auch die Reviews auf Filmseiten, auch die Suchergebnisse in Social Media, Informationsseiten zur Serie, alles weg. South Park im chinesischen Internet ausradiert. Tja, und verkauft das mal jemand dem Aufsichtsrat eines großen Publishers als mögliche Reaktion auf ein unerfreutes China? Na dann doch lieber vorauseilende Selbstzensur, oder? Fortnite weiter mit Umsatzrückgang. Zuletzt mal wieder ein kleiner Statusbericht zum langsam schwindenden Fortnite-Hype. Nach wie vor ist Epics Battle Royale Spiel ein absoluter Chartstürmer und wird von Millionen Usern gespielt, aber die Zeit der Rekorde scheint der Titel nun endgültig hinter sich zu haben. Das zeigt eine Erhebung des Marktforschers Edison Trends, die basierend auf hunderttausenden Transaktionen das Konsumverhalten von Spielern in den aktuellen Battle Royale Spielen untersucht, nämlich Fortnite, Apex Legends, PUBG und Black Ops 4. Dabei ist Fortnite nach wie vor der absolute Umsatzkönig, jedoch sanken die Umsätze mit Ingame-Verkäufen im Epic-Spiel seit dem zweiten Quartal des Vorjahres um 52%. Bei PUBG sind es nur 2%. Der helle Stern Fortnite scheint also weiter zu sinken und er dürfte irgendwann, ähnlich wie bei der Konkurrenz, auf einem Grundlevel ankommen. Am Kurvendiagramm der Umsätze mit Ingame-Transaktionen zeigt sich aber eindrucksvoll, dass Fortnite derzeit immer noch die absolute Macht darstellt. Weit vor der Konkurrenz, aber mit klarem Abwärtstrend. Den Höhepunkt hatte das Fortnite-Geschäft übrigens im Dezember 2017. Interessant ist hierbei auch die Loyalitätserhebung. Dabei fragte Edison Spieler, die im Juni einen Ingame-Einkauf getätigt haben, ob sie das auch im Juli getan haben. Fortnite erreichte hier 49%, ganz ordentlich. Apex Legends hat aber die treueren Kunden, da waren es 62%. Interessant auch, dass bei den Spielen, die einen Eintrittspreis verlangt haben für ihren Battle-Royale-Modus, sprich Call of Duty, Black Ops 4 und PUBG, diese Spiele sind nicht Free-to-Play, die muss man kaufen und es gibt dann noch zusätzliche Mikrotransaktionen, da war die Käuferschaft verhältnismäßig wenig treu, gab also nicht jeden Monat Geld aus und insgesamt auch weniger für virtuelle Währungen und irgendwelche Item-Packs. So denn. Kommen wir zum Schluss zur Verlesung der Release-Termine für die kommenden zwei Wochen. Da ist viel Zeug dabei. Schön, dass wir traditionell immer dann neue Spiele bekommen, wenn die Tage kürzer, kälter und nasser werden. Also, ich fasse mich daher besser kurz. Folgende Neuerscheinung bis zum 25. Oktober halte ich für interessant. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Los geht es am 15. Oktober mit zahlreichen Re-Releases bereits erschienener Titel auf die neuen Plattformen. Da hätten wir das trashige Sci-Fi-Ballerspiel Earth Defense Force Iron Rain, das es bislang nur für die PS4 gab. Das kommt an dem Tag auch für den PC raus, aber Achtung, das ist ein Spin-Off der Edeltrash-Reihe von einem anderen Entwickler, nämlich Yuke's, die sonst Wrestling-Spiele machen. Und das ist anscheinend weniger gelungen als die Hauptreihe vom Entwickler Sandlot. Wer sich also für Earth Defense Force interessiert und dieses Interesse ist berechtigt und gut, der schaue sich die Serienteile 4.1 oder 5 an. Sie sind sehr gut auf, also sehr schlecht, aber auf die beste Art und Weise. Dann kommt am 15. auch noch das schräge Indie-Erkundungsspiel Outer Wilds auf die PS4. Gab es bereits für PC und Xbox, da bereisen wir ein Mini-Sonnensystem voller Mini-Planeten und voll großer Rätsel, das in einer Zeitschleife gefangen ist. Neu auf allen Konsolen, also PS4, Xbox One und Switch, kommen am 15.10. auch zwei Rollenspielklassiker in ihrer technisch aufpolierten Enhanced Edition, und zwar Baldur's Gate und Planescape Torment. PC-Spieler kennen diese Fassungen schon einige Jahre. Hoffentlich ist das Konsoleninterface dieser Spiele gelungen und sind diese Dinger auf dem kleinen Display der Switch überhaupt gut spielbar. Apropos Switch, die bekommt am 15.10. dann auch noch ein wenig AAA-Nachschub. Zum einen die Complete Edition von The Witcher 3 Wild Hunt, der alle Story-DLCs enthält, und Blizzards Heldenshooter Overwatch feiert ebenfalls sein Switch-Debüt. Aber es kommt auch noch etwas Neues raus am 15. und zwar Disco Elysium. Ein schräges, kleines Indie-Rollenspiel mit ISO-Perspektive, das seinen spielerischen Schwerpunkt auf Ermittlungen setzt und uns ein Skillsystem speziell für das Spielen eines Detektivs vorsetzt. Wir entwickeln den in den Kategorien Intellekt, Psyche, Statur und Motorik. Im Rahmen unserer Arbeit werden Würfel gerollt, um zu überprüfen, ob wir wichtige Indizien erkennen. Und wir füllen unser Gedankenkabinett mit diversen Gedanken, die uns passive Boni verleihen. Und nein, ich habe keine Ahnung, ob das am Ende alle Sinn ergibt oder ein unterhaltsames Rollenspiel. Ich bin einfach nur erfreut über eine derart kreative Grundidee für ein RPG, das ansonsten irgendwie nett altmodisch wirkt. Am 17. Oktober erscheint Stranded Sails Explorers of the Cursed Islands auf dem PC und allen aktuellen Konsolen. Das Spiel kommt vom Düsseldorfer Indie-Team Lemon Bomb und lässt ein Schiff samt Crew auf einer einsamen Inselgruppe stranden. Wir müssen nun dort überleben, wachsen und gedeihen, um am Ende unser Schiff zu reparieren. Nebenbei gibt es auch eine Story, Gegner und Geheimnisse. Das Ganze ist eher so eine Art Gärtnerspiel mit etwas Crafting, mit etwas Survival, mit etwas Kampf und etwas Story. Wildert also vor allem im Revier von Stardew Valley, weniger in dem vom Ark oder Rust. Und sieht ganz niedlich aus, könnte klappen. Am 18. Oktober dann der große Switch-Exklusivtitel der kommenden Wochen, Trommelwirbel, Ring Fit Adventure. Das ist dieses Fitness-Rollenspiel, das mit einem Spezialcontroller gespielt wird, der mehr oder weniger einen Pilates-Ring darstellt. Dazu gibt es auch noch einen Ansteckgurt für die Oberschenkel. In beide Teile, also Ring und Oberschenkelgurt, stecken wir einen der beiden abnehmbaren Switch-Controller, sprich das Ganze ist nicht Switch-Lite-kompatibel, und führen dann jede Menge Fitnessübungen und Posen durch, und zwar vor dem Fernseher. Das Ganze ist nicht portabel spielbar. Und das Ganze dient dann eben nicht wie in einem normalen Casual-Spiel als Minispielsteuerung oder Sportspielanleitung. Unsere Angriffe und Haltepositionen und Übungen, die lösen Angriffe, Skills und Verteidigung in ganz klassischen Rollenspielkämpfen aus. Und zwischendurch gibt es auch kurze Passagen, die wie in Endless Runner Spielen funktionieren. Aus der Ferne wirkt das irgendwie wie ein echt cleveres Spiel mit einer hoffentlich wirklich motivierenden Gameplay-Basis für so ein ebenfalls hoffentlich wirklich wirksames Heimworkout. Jochen will es auf jeden Fall probieren. Ich bin gespannt, was er zu berichten hat. Am 22. Oktober kommt dann WWE 2K20 für den PC, die PS4 und Xbox One, das neue Wrestling-Spiel von 2K Sports. Keine Ahnung, ob die Spielereihe aktuell überhaupt noch irgendwas wert ist, ob sie einen guten Ruf hat oder nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie hart hier Mikrotransaktionen eingebaut sind. Ich rechne mal sehr. Keine Ahnung, ob die richtigen Kämpfer spielbar sind, aber ich weiß, dass Wrestling aktuell eine kleine Renaissance erfährt. Daher hier der Hinweis, das jährliche Wrestling-Spiel mit WWE-Lizenz kommt am 22.10. und das heißt WWE 2K20. Am 23. kommt erneut ein Indie-Spiel aus Deutschland, und zwar das vor etwa 2 Jahren Kickstarter angeschobene Geschicklichkeitsspiel Lonely Mountains Downhill. In abstrakter Low-Polygon-Grafik steuern wir dabei einen Menschen samt seines Mountainbikes diverse Berge hinunter. Das sieht stylisch und nett aus. Mal sehen, ob es auch Abwechslung und Spieltiefe bietet. Das kommt für PC, PS4 und Xbox One. Eine Switch-Version folgt irgendwann später. Und dann haben wir noch den 25. Oktober, den Großkampftag. Aber wir fangen mal ein bisschen kleiner an, mit Medieval für die PS4. Ein Remake des 98 für die erste PlayStation erschienenen Hack-and-Slashs gleichen Namens, in dem wir den Skelettkrieger Sir Daniel Fortesque spielen und mit ihm Gegner vermöbeln und allerlei Sammel-Items aufspüren. Herrje, es ist ein Actionspiel der 90er, kein Uncharted, das war alles ziemlich simpel. Aber es genießt einen gewissen Kultstatus und deswegen bringt Sony nun eine komplett rund erneuerte, komplett neu geschaffene PS4-Fassung dieses Spiels raus. Mich spricht es persönlich absolut null an, aber sicherlich freuen sich da irgendwelche Leute drauf. Definitiv freuen tut sich Jochen auf den 25.10., denn da kommt auch The Outer Worlds raus. Nicht verwechseln mit dem Indie-Game Outer Worlds, von dem ich es eben hatte. The Outer Worlds ist das neue Science-Fiction-Rollenspiel von Obsidian, den Machern von Fallout New Vegas und zahlreiche andere bekannte Rollenspiele, ihr neuer Titel. In ihrem neuen Titel besuchen wir die frisch besiedelten Grenzwelten eines schrägen Universums, in dem die Konzerne die Macht über alle Aspekte unseres Lebens haben. Und dagegen wehren wir uns. Dieses Szenario, das wirkt ganz erfrischend. Das bisher gezeigte Spielmaterial hingegen wirkt stark wie ja, Gameplay aus den jüngeren Fallout-Spielen. Mal sehen, ob uns Obsidian hier bewährte Kost in neuem Anstrich vorsetzt oder am Ende doch ein paar eigene Wege geht und eigene Akzente setzen kann. Hochspannend. Mal wieder so ein altmodisches Rollenspiel. Das geht schon klar. Und dann kommt am 25. Oktober auch noch Call of Duty Modern Warfare raus. Das neueste Call of Duty. Nach einer Reihe Zukunftsszenarien und einem kurzen Abstecher in den Zweiten Weltkrieg im Jahr 2017 gibt es nun also wieder ein zeitgenössisches Kriegsszenario. Die Story setzt bei Null an, auch wenn einige aus den alten Modern Warfare-Spielen bekannte Charaktere wieder mit dabei sind. Fanservice anscheinend. Die Leute scheinen diesen komischen Soap McTavish echt zu mögen. Den wird Infinity Ward halt immer wieder in seine Spiele einbauen. Ansonsten gibt es das Übliche. Eine Story-Kampagne, immerhin, die fehlte im letzten Jahr. Es gibt einen Mehrspieler mit zahlreichen Modi, es gibt Koop-Missionen und bis 1. Oktober 2020 nur für PS4-Spieler auch noch einen kooperativen Horden-Survival-Modus. Tja, heutzutage sichern sich Plattforminhaber halt auch Exklusivdeals für Multiplattform-Titel. Tja, und das war's jetzt auch endgültig mit dem Magazin. Liebe Leute, danke fürs Zuhören, genießt das Wochenende, es soll ja echt schönes Wetter sein, nutzt das, geht raus, schaut euch Herbstlaub an, atmet den süßen Duft des Herbstes ein und bekommt vielleicht sogar nochmal Sonne und Wind ab und abends dann bei einer wärmenden Tasse Tee oder Kakao, da zockt ihr was Schönes, ach das wird toll. Viel Spaß euch, ich hoffe ihr hört euch auch unsere anderen Sendungen an und ich hoffe wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin.